konferieren können. Das ist ja logisch. Ich soll aber, so wurde mir gesagt, nochmal unsere Kontaktdaten, bevor wir hier weitermachen, durchgeben. Und zwar im IRC sind wir erreichbar unter irc.freenote.net und dort unter Raute Radio Tux. Da könnt ihr ein bisschen rumlabern, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch jabbern. Und zwar, wir sind aber jetzt hier, und darum laber ich so auch, an einem Punkt angelangt, der auch vielleicht in die Richtung geht, aber vielleicht auch nicht, nämlich es geht um Hochschulthemen. Ein Hochschulthema ist ja, man will an der Hochschule was lernen, und vielleicht wird nicht immer an der Hochschule das gelehrt, was man im Leben dann braucht, und deswegen sitzen hier zwei Männer mir gegenüber, und zwar ist das der Daniel Molketin, den kennt ihr aus ganz anderen Bereichen, denke ich mal, ne? Wer mit KDE irgendwie verbandelt ist, der hat den Namen schon mal gehört, und Christian Meyer, den habt ihr vielleicht noch nicht gehört, aber dazu kommen wir später. Also Daniel Molketin, es geht um ein Labor, was ihr ja an der Hochschule betreibt, das nennt sich FS Labs, ja? Und was macht ihr da?
Genau, das FS Lab ist das Free Software Labor. Das haben wir im Wintersemester 2005 gegründet. Das ist ein Raum erstmal vom Grundsatz her, der uns von der FH zur Verfügung gestellt wird. Dort können wir unsere Projekte umsetzen, wir können Dinge planen. Wir haben also beispielsweise Vorträge oder Workshops dort auch umgesetzt oder zumindest geplant. Wir können also im Prinzip dafür sorgen in diesem Labor, dass Studierende verstehen, was freie Software, was Open Source ist, wie man damit arbeitet, wie man auch damit entwickeln kann. Und man kann die Leute einfach da kreativ sein lassen, denn es gibt vordergründig keine Aufgaben, die jemand machen muss, sondern es gibt Dinge, die wir anbieten, und es gibt aber immer die Möglichkeit, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich habe diese Idee, ich möchte das machen, könnt ihr mir dabei helfen? Könnt ihr mir eine Plattform bieten? Könnt ihr Leute finden, die dasselbe wollen? Habt ihr vielleicht Connections zu Softwareprojekten in der Open-Source-Welt, die ich da eventuell kontaktieren kann? Also für so etwas sind wir da.
Also ist es eher so ein Kontaktraum oder sowas, ja, wenn man so will. Man kommt da hin und findet Gleichgesinnte, oder man findet dort Sachen, die man an der Hochschule nicht gelehrt bekommt. Kann das sein? Weil wenn es so klingt, ihr wollt dort freie und Software und Open Source den Studenten beibringen, klingt es ja bald so, als würde das an der Hochschule gar kein Thema sein bei den Professoren.
Das ist so nicht richtig. Also das kann ich gerade hier für die FH so nicht unterschreiben. Es wird in verschiedenen Aspekten natürlich mit freier und offener Software gearbeitet. Also wir haben ganz klar Linux, wenn es um die Einführung in Betriebssysteme geht. Später, wenn es dann um Rechtsinformatik geht, wird auch sehr darauf geachtet, dass eben die klare Differenzierung zwischen freier Software, Freeware, Shareware und so etwas geleistet wird, dass die Leute also sehr bewusst den Unterschied auch verstehen. Nur, was es in der Praxis bedeutet, das kann man natürlich in einem regulären Unterricht nur sehr, sehr schwerlich wirklich den Leuten verständlich machen. Und deswegen bieten wir die Möglichkeit, im Prinzip komplementär zu dem bisherigen Unterrichtsstoff im Prinzip zu erfahren oder zu verstehen, wie es ist, mit freier Software zu arbeiten, was es oder eben auch freie Software zu schreiben.
Ah ja, also das freie Software schreiben ist ja eine ganz andere Art als die man vermittelt bekommt, wenn man in einem Unternehmen angestellt ist und dort für das Unternehmen Software schreibt. Da gibt es ja einen Projektleiter, der gibt einem die Aufgaben, und dann ist man, wenn man schon mal Programmieren erlernt hat, im Prinzip haben wir zu unseren Programmierern früher immer gesagt, das sind Codierknechte. Es gab dann halt einen, der hat den Inhalt da irgendwie gebracht, ne? Und die Jungen von Absolventen, die kamen dann hin und konnten den Code dann da niederschreiben, wenn sie es denn konnten. Der wurde dann ab und zu mal überprüft oder auch nicht. Es wurde immer ermahnt, schreib doch mal einen Kommentar daran, damit dein Nachfolger nach deinem Praktikum auch noch in seinem nächstfolgenden Praktikum weiterschreiben kann. Das ist ja in der Open-Source-Gemeinde ganz anders. Da geht es ja insbesondere um Kommunikation und um Zusammenarbeit.
Naja, aber irgendwann muss der Code natürlich auch geschrieben werden. Aber da ist eben ein weiterer Vorteil. Man kann sich da probieren. Man kriegt auch sehr schnell Feedback, also Release Early, Release Often. man kriegt sehr schnell Feedback und man lernt sehr viel schneller aus seinen Fehlern, die man natürlich macht. Das ist ja auch gar keine Schande, Fehler beim Programmieren zu machen. Das habe ich gemacht, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, wenn du mal programmiert hast. Es geht aber einfach darum, so ein bisschen die Scheu zu verlieren, auch einfach offen kommunizieren zu können, sich auf Mailinglisten einzuschreiben, zu sagen, hier ist mein Patch, sich dieser Kritik auch auszusetzen, auch wenn die natürlich immer sehr freundlich und sehr konstruktiv ist. Aber auch das sind Dinge, die müssen gelernt werden oder erfahren werden, das sind Skills und auch die kriegt man durch die Arbeit im Free Software Lab.
Okay, aber ihr habt ja dann auch dort konkrete Projekte schon mittlerweile durchgeführt. Das heißt, man kann ganz effektiv einen Nutzen daraus ziehen, wenn man in das Labor kommt. Wie du schon sagtest, Workshops, in welcher Richtung gehen die Workshops so?
Also wir haben natürlich klassische Install-Partys gemacht, das heißt Leute, die gesagt haben, ich bin jetzt ein Erstsemester oder ich bin auch schon länger am Studieren und möchte mich jetzt mal an diesem Linux, das ich meinetwegen in der Betriebssysteme-Vorlesung gesehen habe, mich mal versuchen oder die einfach sagen, finde ich cool, finde ich interessant. Die Leute können halt mit ihrem Rechner erstmal zu uns kommen und dann unter Anleitung das machen oder wenn sie Probleme haben, kommt ja öfters mal vor. Man kriegt ja gerade als Student gerne mal kranke Hardware geschenkt, so nach dem Motto Hauptsache ein Laptop, aber es muss ja billig sein. Dann holt man sich natürlich nicht unbedingt die Freude ins Haus treibermäßig und wir versuchen das mit diesen Dingen halt dann umzugehen. Und da Hilfestellung zu leisten. Naja, aber sonst haben wir natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben Vorträge gehört, wir haben Workshops, Admin-Workshops gehalten, also dass Leute, die grundsätzlich mit Linux umgehen können, grundsätzliches Verständnis dafür haben, wie ist es, wenn ich auf einmal einen Server vor mir habe. Normalerweise hat man irgendwie einen Laptop oder seine Workstation vor sich. Was bedeutet das, wenn ich einen Server vor mir habe? Warum macht es Sinn, ein RAID, ein wie auch immer geartetes RAID-Setup zu haben? Warum macht es Sinn, einen Volume-Manager zu verwenden? Und wir planen das zu vertiefen mit speziellen Admin-Workshops zu verschiedenen Themen wie Apache, Backup-Strategien, Monitoring und so weiter. Also da gibt es Interesse, das haben wir auch schon mitbekommen. Und das sind natürlich auch ganz handfeste Qualifikationen, mit denen ich mich später hinsetzen kann und sage, ich habe da Ahnung von, weil das habe ich in meiner Hochschule gelernt. Wir können das natürlich so direkt nicht als Kurs anrechnen. Da haben wir andere Möglichkeiten, können wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, dass sich die Leute damit befassen und dass sie sagen können, ich habe das schon mal getan.
Also das scheint ja nicht unbedingt ein Thema zu sein, was in der Hochschule Verwendung findet. Backup-Strategien, das finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Wird das dann nicht im Hochschulunterricht behandelt?
Es gibt natürlich dann Masterstudiengänge, die solche Dinge auch berühren. Wenn man dann später in die Netzwerksachen geht, dann werden halt auch administrative Themen angesprochen. Aber ich denke, A, macht nicht jeder die Spezialisierung und B, haben wir dann immer noch einen anderen Sichtpunkt. Und ich finde auch, wenn man sich zum Beispiel nicht mit Telekommunikation oder ähnlichen Dingen befasst, hat man immer noch einen Grundbedarf an Verständnis für Admin-Tätigkeiten oder wie gesagt, da spielt ja auch der letztendliche Abschluss dann eine sekundäre Rolle. Ja, genau. Wir haben also auch, unser Angebot richtet sich auch nicht nur an die Studenten des Fachbereichs Informatik. Also wenn jetzt Studenten aus anderen Fachbereichen kommen, wir haben einen LaTeX-Workshop gemacht. Das interessante Phänomen war, dass wir da 2/3 Elektrotechniker sitzen hatten.
Ja, also das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist überhaupt gar kein Ding.
Die müssen ja auch irgendwo ihre Formeln unterbringen, ne? Ist klar.
Richtig,
machen wollen, dann soll das auch angenehm aussehen. Und ich denke mal, die Professoren, sobald die Professoren von einer Möglichkeit der Darstellung Kenntnis erlangen, dann wird das dann gleich verlangt von den Studenten, obwohl der Professor selbst wahrscheinlich nicht in der Lage sein muss, dieses auch in gleicher Wertigkeit zu erstellen, ne? Kann ich mir. Aber er verlangt es dann von seinen Studenten. So kenne ich es aus meiner Zeit, als die Computer eingeführt wurden, wurde von jedem Studenten verlangt, seine Arbeit in einer ordentlichen, computergerechten Art und Weise abzugeben.
Ja, heute,
aber selbst hatte der Prof gar keinen Computer.
Ja, es reicht eigentlich, wenn man es heutzutage als PDF abgibt. Also ob man da jetzt die Software der Redmonder Kollegen oder OpenOffice oder LaTeX einsetzt, spielt da de facto keine Rolle mehr. Wichtig ist halt, was hinten dabei rumkommt.
Es muss vernünftig aussehen.
Eben.
Okay. Aber mit LaTeX ist es ja doch ganz gut zu machen. Ja,
es kommt drauf an. Also es ist natürlich eine gewisse Lernkurve, die sich auch durchaus lohnt. Aber es ist nicht jedermanns Sache, das kann ich auch völlig akzeptieren. Und die Word-Prozessoren werden auch gut genug, dass man für kleinere Abhandlungen es auch mal so machen kann. Aber wie gesagt, wir haben diesen Kurs angeboten und er ist sehr gut angenommen worden. Also er war komplett voll und daran sehen wir eben auch, dass da ein Bedarf besteht entsprechend.
Auf alle Fälle, ja.
Genau.
Okay, aber ihr habt noch ganz andere Projekte. Ihr unterstützt mit dem Labor auch die kommunikativen Möglichkeiten eurer Studenten hier, habt ihr vorhin erzählt.
Genau, das ist unser neuestes Kind im Prinzip. Wir haben einen Beta-Test für einen Java-Server laufen. Das bedeutet, wir bieten den Studierenden ganz konkret an, ihr kriegt eine E-Mail-Adresse vom Fachbereich und wir als Labor bieten euch darüber hinaus an, benutzt Java zur Kommunikation mit euren Kommilitonen. Denn damit kann man halt auch nicht nur diese ganzen üblichen Dinge vermeiden, so nach dem Motto, wie ist denn deine, dass man rumgeht, wie ist denn deine ICQ-Nummer? Ja, nee, ich habe AOL und in solche Dinge läuft man dann erst gar nicht rein, zum einen. Zum anderen ist es natürlich, dass wir Dinge tun können, die Leute mit den klassischen IM-Diensten gar nicht machen können. Wir können denen zum Beispiel anbieten, schreibt euch hier in eine Gruppe ein, gründet Gruppen, die kann man beispielsweise über ein Webinterface steuern oder gegebenenfalls über Java selber, je nach Client. Tragt euch in diese Gruppe ein. Und alle anderen Leute, die in dieser Gruppe drin sind, kriegen dann automatisch die Leute, die sich in diese Gruppe eintragen, vom Server rangereicht. Das heißt, da steckt ein gewisser Automatismus hinter, weil man die Kontakte eben in die Kontaktliste dann rein geschoben bekommt.
Also die Lerngruppen, die bilden sich nicht mehr, indem man nach Vorlesung die Leute anspricht, sondern dass man sich bei Java in so eine Lerngruppe einbringt?
Nein, ich würde sagen, es ist immer noch natürlich ein Stück weit Individualismus, aber es fällt halt dieser ganze administrative Overhead von wegen, lass mal Nummern tauschen und so weiter.
Ja, genau.
Der fällt halt komplett weg, sondern man sagt einfach, ich habe mich mit den Leuten zur Lerngruppe sowieso zusammengefunden. Da soll das halt hingehen. Und ja, im Moment haben wir halt einfach einen Beta-Betrieb. Wir haben jetzt einen neuen Server und wir streben das an, fürs nächste Semester das Ganze produktiv gehen zu lassen.
Und es geht darum, egal welchen Client man hat, man kann immer mit den Leuten kommunizieren.
Naja, der Client muss natürlich irgendwie in irgendeiner Form das Java-Protokoll unterstützen. Nur das Schöne ist halt, dass man durch Java die Möglichkeit hat, das bieten wir auf unserem Server auch an, Transports zu anderen Instant-Messaging-Diensten. Das heißt, ich kann auch weiterhin meine ICQ-Kontakte benutzen oder Alternativmöglichkeit, ich nehme Clients wie beispielsweise Kopete oder Pigeon oder sonst irgendetwas. Da kann ich dann natürlich auf Client-Seite mich in mehrere IM-Netzwerke quasi connecten.
Ja, okay, dann bräuchte man ja diesen Java-Server nicht, oder was bietet der jetzt mehr?
Ne, der Java-Server hat halt immer noch den Vorteil, dass ich diese Gruppenverwaltung habe. Der Hauptgrund, warum man letztendlich die alten Protokolle immer noch unterstützen will, ist eben, man hat eben seine Leute eventuell noch nicht auf Java.
Ja.
Und ist ja dann auch doof zu sagen, also solange wie du die nicht auf Java missioniert hast, musst du jetzt leider ohne deine besten Freunde auskommen.
Genau, das online ist natürlich, das ist ja auch wieder ein Zwang, den die freie Software eigentlich gar nicht will.
Richtig, also ganz klar, wenn alleine schon sich zu überlegen, warum man Java will, also ein dezentrales System, wo Verschlüsselung möglich ist, wo off the record Gespräche möglich sind, also abstreitbare Gespräche, die aber trotzdem, oder auch verschlüsselte Gespräche, der soll sich einfach auch mal die Geschäftsbedingungen von den einschlägigen IM-Anbietern durchlesen, wo eben Klauseln drinstehen wie alles, was er da drüber schickt, ist im Grunde erstmal uns. Dadurch, dass er es drüber schickt, im Prinzip lehnen sie auch natürlich Verantwortung ab. Und es sind aber auch Dinge, die ganz massiv die Privatheit, die man ja eigentlich denkt, wahren zu können, unterlaufen. Und wenn man sich überlegt, dass diese Protokolle nicht wirklich verschlüsselt sind, sondern mit einer Protokollverschlüsselung daherkommen, die eher einem ROT 13 entsprechen, dann kann man sich halt überlegen, was man von einer verschlüsselten Session hat, die zumindest erstmal zum Server verschlüsselt ist. Einige Java-Server, weil es ein dezentrales Netz ist, verschlüsseln ja dann durchaus auch untereinander.
Okay, was habt ihr noch vor in eurem Labor in der nächsten Zeit, dort mit den Studenten auf die Beine zu stellen?
Ja, eben.
Welche Ideen gibt es von den Studenten zum Beispiel?
Also ich will nochmal kurz ein paar Sachen anreißen. Eben ist hier der Gründer des Labors auch nochmal vorbeigelaufen, hat leider keine Zeit gehabt, hier kurz anzuhalten. Der
David war ja gestern schon bei uns. Ja.
Der David war gestern schon bei euch, genau. Der wird nächstes Semester als Dozent mit den Drittsemestlern ein Angebot machen, Einführung in ein Projekt, ein Open-Source-Projekt. Was er sich da genau ausgedacht hat, weiß ich jetzt gar nicht speziell. Es geht einfach auch darum, die Leute daran zu führen, wie benutze ich beispielsweise Track, um Software zu entwickeln, wie tausche ich mich mit der Community aus, wenn ich jetzt an anderer Softwareentwicklung teilnehme. Das sind halt die grundsätzlichen Ideen dahinter. Wir haben jetzt die Pflege übernommen, da müssen wir noch sehen, wie das da weitergeht, von einem kleinen KDE-Programm. Das habe ich so ein bisschen reingeschoben. Der Original-Maintainer hat halt aufgehört, das zu entwickeln. Da geht es um ein Frontend für OpenVPN, das etwas mehr kann als das, was beispielsweise im Network Manager integriert ist. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das so stirbt, da wir hier auch OpenVPN an der Hochschule benutzen, eben damit man sich von außen in die Hochschule einwählen kann oder auch damit man hier übers WLAN sicher kommunizieren kann. Und es gibt schöne Frontends für Windows, schöne Frontends für Mac. Und es ist halt schade, dass es da für Linux nur etwas gibt, was im Prinzip seit 2 Jahren nicht mehr entwickelt worden ist. Und wir haben halt erstmal dann auch die Infrastruktur des OpenSUSE Build Service benutzt, um für alle möglichen Plattformen Pakete zu bauen. Das hat sehr schön funktioniert.
Das kommt nachher noch zu uns.
Das kommt gleich noch. Ja. Also kann ich nur empfehlen, hört euch das an. Und da haben wir dann auch gleich ein paar 64-Bit-Issues gefixt und so weiter und so fort. Und idealerweise, wenn wir da Leute für finden, würden wir halt auch gerne wieder Feature-Development betreiben. Wir würden das gerne auf Qt 4 konvertieren, weil noch ist es ein reines KDE-3-Programm, das man aber problemlos vom Funktionsumfang anheben könnte, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt. Ich habe da persönlich leider eher weniger Zeit für, aber ich würde das durchaus unterstützen. Und
also dann ist ja schon so, dass die Studenten dann direkt an Open-Source-Projekten, die auch dann irgendwie eine Relevanz haben nachher,
richtig,
mitarbeiten können. Richtig. Das macht ja auch Sinn, dann ist man schon mal in der Community drin. Und
es motiviert. Es ist eben nicht der tausendste Texteditor, den man schreibt, um programmieren zu lernen.
Sondern es ist etwas, was die Leute draußen vielleicht sogar brauchen, erwarten und es dann auch anwenden. Das macht Mut und ich finde, es ist auch Motivation, wie du schon sagst, da mitzumachen. Ne?
Genau, toll. Und wir haben halt auch Projekte in der Vergangenheit gehabt, wo wir sogar mit mehreren Projekten kollaboriert haben, nämlich auf der einen Seite mit dem Wikimedia Deutschland e.V. Ja. Da ging es um einen Offline-Reader, der schon so weit ist, dass ihn andere Leute zumindest Teile benutzt haben, um fertige Lösungen zu stricken. Wir selber haben leider noch keinen wirklich releasebares Produkt dabei, das dabei rausgefallen ist, aber man muss immer sehen, es ist ja Semester gesteuert und dadurch ergeben sich halt gewisse Beschränkungen. Aber es ist wirklich Software, die benutzbar war. Wir haben MediaWiki gepatcht, also PHP. Das heißt, da konnten wir Leute einbringen, die PHP konnten. Dann haben wir einen C++ Indexer geschrieben, da mit C-Lucene, da konnten wir Leute, die C++ nur rein C++ konnten, dann haben wir ein Frontend in Qt geschrieben, oder dann konnten wir halt Leute mit Qt Fähigkeiten oder Leute mit Ambitionen, das zu lernen, dort einspannen. Also man sieht, man kann innerhalb alleine von einem Projekt unheimlich viele Leute einsammeln und produktiv in so ein Open-Source-Projekt einbringen.
Ja, und das ist eine tolle Sache, insbesondere, weil da auch ein paar Fähigkeiten erlernt werden, die man nachher in der Firma ganz gut gebrauchen kann, wo man Geld verdient, denn die Soft-Skills, die erlernt man eigentlich nicht im Hörsaal, oder?
Das zum einen, und zum anderen gibt es einfach für gewisse Positionen in Firmen, gerade in Open-Source-Firmen, wenn man sagt, da habe ich Bock drauf, gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, als aus der Community rekrutiert zu werden, weil die einfach wissen, die Leute haben die Fähigkeiten, die wir hier brauchen. Und deswegen ist, wenn wir hier mal Christian nochmal fragen, da geht es ja letztendlich jetzt auch in der nächsten Zeit hin, ideenmäßig, dass wir halt zum einen weiter in diesen Semesterbetrieb unterstützen wollen. Also es geht darum, wirklich Credits sammeln zu können, ein Ziel zum Abschluss, dass es also nicht mehr Belastung ist. Und zum anderen, ja, sag doch, was hast du vor?
Zum anderen eben, dass ich als studentische Hilfskraft dann die Verwaltungssachen übernehme und dass wir eben schauen, dass dieses Labor auch von der Mannschaft her, von den Leuten, die dort tatsächlich produktiv arbeiten, wieder etwas voller wird, dass die eben halt keinen Verwaltungsaufwand haben, sondern sich dann wirklich nur den Projekten reinwidmen können, dort anklopfen oder selbst dann auch auf die Schlüsselliste kommen, das heißt eigenen Zugriff auf das Labor haben, da reingehen können, da arbeiten können und es läuft eben einfach alles. Und das soll eben ab dem nächsten Semester, wenn die neuen Erstis dann auch kommen, aktiv angelaufen werden, mithilfe von Kommilitonen, die auch jetzt schon in dem Labor arbeiten und halt eben auch alte Projekte, die leider Gottes irgendwie eingefroren sind aufgrund von Zeitmangel von den vorherigen Personen, die daran gearbeitet haben, dass die eben wieder aktiv werden. und auch produktiv einsetzbar sind in absehbarer Zeit.
Wie arbeiten die Studenten heutzutage? Ich bin ja nun schon ein paar Jahre aus dem Studentenbetrieb raus. Ich hatte auch immer einen Schlüssel für unser Labor und meine Arbeitszeit, die begann so um 22 Uhr abends in dem Labor und ich bin dann meistens um 4 nach Hause gefahren. Mit der Straßenbahn in Berlin fuhr ja in Osten auch schon noch eine Straßenbahn. Das war eigentlich so meine liebste Arbeitszeit. Da lief in EFN die beste Musik und kein Mensch war anwesend. Wie ist das eigentlich hier? Wird das auch rund um die Uhr benutzt oder?
Ja, das Problem, was ich hier stelle, also 22 bis 4 Uhr ist hier keine realisierbare Arbeitszeit, weil das dann mit den Öffnungszeiten der FH Probleme geben könnte.
Ach, die FH ist hier nicht rund um die Uhr geöffnet?
Nein, das ist nicht der Fall. Also man hat die Möglichkeit unter der Woche, wenn ich mich recht entsinne, bis 22 Uhr zu arbeiten. Aha. Natürlich jemand, der gerne und viel programmiert, das ist so eine Zeit, wo man eigentlich anfängt und dann bis tief in die Nacht rein, weil wenn alle schlafen, hat man seine Ruhe.
Ja.
Und Gleichgesinnte sind dann entsprechend auch online, wenn man Hilfe benötigt oder so. Dementsprechend sieht das hier schlecht aus. Allerdings über die normalen Öffnungszeiten der FH hinweg haben die Leute freie Wahl, wann sie denn wie wo arbeiten möchten und wie ihnen das denn dann auch zeitlich mit ihrem Studium liegt.
Ja.
Was natürlich darunter nicht leiden sollte.
Ja, und man kann das ist der offizielle Teil, wenn man inoffiziell ranguckt, es gibt einen Grund, warum wir die Nachtwächter sehr gut kennen hier.
Ah ja.
Also die haben uns schon diverse Male aus dem Labor freundlich herausbegleitet. Und wenn man nachts arbeiten möchte, ist das auch kein Problem. Wir haben also auch einen VPN-Tunnel, wo man die kompletten Laborressourcen zugreifen kann. Man kann sich Hardware aus dem Labor ausleihen. Wenn ich sage, ich brauche mal hier den Router, um da mal was mit OpenWRT auszuprobieren oder so. Das sind ja die einzigen physikalischen Ressourcen, die man wirklich brauchen würde. Und alles andere kann ich ja wirklich per VPN erreichen. Da habe ich dann, wir trauen unseren Mitgliedern auch so weit, dass wir ihnen dann vollen Zugriff auf die Ressourcen geben. Und dann können sie das also auch problemlos zu Hause tun. Der Vorteil, das Bett ist viel näher.
Was ist das Vorteil?
Das Bett ist viel näher.
Das Bett ist viel näher, ja. Das war aber auch der Nachteil, weil dann klingelt an der Tür meinetwegen ein weibliches Wesen und dann ist es auch schon wieder aus mit dem Programmieren. Ne?
Das kann man ja dann auch mal durchaus machen. Also.
Ja, das Dumme ist, hinterher muss man wieder an den Computer zurück und das nehmen die anderen immer übel. Also als Student kann ich mir vorstellen, dass sowas durchaus vorkommt.
Man muss
dann kommt der Kumpel mit dem Grill vorbei und so weiter. Ich finde das hier, also das ist meine Arbeitsweise, ich finde das in so einem Labor besser. Ich bin da eingesperrt, ne? Bin da isoliert und kann dort also für meine Begriffe viel kreativer und schneller arbeiten, als wenn ich von den heimischen, mit der heimischen Umgebung abgelenkt werde.
Okay, ja,
klar. Die meisten wohnen halt in der WG. In der WG ist ab 22 Uhr vielleicht Küchenparty angesagt, ne?
Die okay,
Ruhe
das
ist
stimmt.
Weg, ja. Das ist.
Aber das ist eine Sache, wenn wir irgendwann mal so populär sind, dass wir sagen, von uns hängt der FH-Betrieb an, dann kippen wir das mal.
Dann kommt ihr auch um 22 Uhr in die Räume rein.
Genau.
Aber ich höre das immer wieder, dass es nachgelassen hat. Nicht so. Früher war das wirklich bei mir so, viele Leute waren nachts in der Uni und haben dort ihre Diplomarbeit.
Also man kann das mit spezieller Autorisierung auch hinkriegen.
Ja.
Wir haben es halt bisher als studentisch verwaltetes Labor so gehandhabt, dass wir dann gesagt haben, wir halten uns an die offiziellen Öffnungszeiten. Ich glaube, es gibt auch Ausnahmeregelungen, wenn man jetzt Lehrpersonal ist oder SHK ist, dass man da sich ausnahmen. Aber wie gesagt, man muss es halt sehen, wenn jemand mal sagt, ich brauche das, ich habe zu Hause keine Ruhe, ich denke, wir können da was arrangieren.
Also Leute, wenn ihr wirklich studieren wollt, dann ruft doch mal hier in Bonn an, also in St. Augustin. Ihr könnt hier ganz gut studieren, ihr werdet in der freien Software hier massiv unterstützt. Und wer das vorhat, sich da zu verdingen, kann sich hier vielleicht, der noch nicht einen Studienplatz irgendwo hat und uns jetzt hört, überlegen, ob er nicht hierher kommen will.
Und ansonsten empfehle ich euch einen Blick auf die Homepage unseres Labors, www.fslab.de, zusammengeschrieben, fslab.de.
Mit Vogel, mit Friedrich, nicht mit Vogel V, sondern mit
Free Software,
Free Software Lab. Ja. Okay, ja, ich danke euch, dass ihr hier wart. Das war ganz interessant, mal so aus dem heutigen Hochschulbetrieb zu hören, wie das heutzutage läuft und dass die Studenten auch noch studieren. Man hat ja immer in der Öffentlichkeit, wird man es ja immer nicht so wahrgenommen, dass die Studenten noch studieren. Das heißt ja immer so, die schlafen bis 12 und dann geht's zur Party oder so. Es scheint ja doch einige zu geben, die hier sich auch noch mit anderen Dingen beschäftigen.
Also ich denke, wir können den Party Animals so ein bisschen das Geeksein da bringen. Und wenn es notwendig ist, bringen wir auch den Geeks das Party machen bei. Das funktioniert ja bei der Frostcon auch ganz gut.
Okay, genau. Alles klar, danke, dass ihr da wart und noch viel Spaß im FS Lab.
Dankeschön. Danke.